Die drei Musketiere sausten von der Mauer herab, durchrasten den Garten, überwanden die folgende Mauer und entzogen sich meinem Blick. Was mich anging, so hatte ich für heute von nächtlichen Schnitzeljagden, überraschend auftauchenden Leichen und vermeintlichen Mördern genug. Es wäre vielleicht meine Pflicht gewesen, bei der Ergreifung des Sonderlings anwesend zu sein, damit man ihn nicht gleich an Ort und Stelle lynchte. Aber die bisherigen Anstrengungen hatten schon so sehr an meinen Kräften gezehrt, dass ich allmählich zu torkeln anfing. Schuldgefühle hin, Schuldgefühle her. Ich musste passen. Mit einem Mal tauchte der Perser wieder auf. Ich traute meinen Augen kaum, doch ich sah, wie er sich ächzend durch ein Loch einer alten Waschwanne quetschte, welche verkehrt herum im Gras stand und einen vorzüglichen Unterschlupf für meinesgleichen in Notsituationen bot. Dann legte er Einzchen ein. Die Aufregung schien ihn ermüdet zu haben, doch das war wesentlich besser, als Kong als Frühstück zu dienen. Er war verdammt glimpflich davongekommen. Da er mit dem Rücken zu mir saß, nahm er mich nicht wahr. Er hatte seine Verfolger aus seinem sicheren Versteck aus weglaufen gesehen, und weil er wohl in dem ganzen Durcheinander das Zählen vergessen hatte, glaubte er nun, sie allesamt abgeschüttelt zu haben. Ohne sich noch einmal umzublicken, raffte er sich schwerfällig auf und watschelte in aller Seelenruhe diagonal durch den Garten zu einem Mauerwinkel, der mit Efeu, Halmen und ordinären Sträuchern bewachsen war. Er schlüpfte in dieses undurchsichtige Grün hinein und verschwand. Nun ja, ich hatte dieses tolldreiste Theater nicht über mich ergehen lassen, um jetzt aufzugeben, ob zu Tode erschöpft oder nicht. Ergo hechtete ich die Mauer hinab und näherte mich vorsichtig dem Pflanzendickicht. Tatsächlich. In dem Gestrüpp, ideal getarnt durch das Efeu, verbarg sich eine leicht klaffende, unscheinbare Öffnung, welche in einen rohrartigen Tunnel führte. Daraus drang das Echo der kratzenden und schlurfenden Geräusche, die mein Vorgänger verursachte. Vermutlich führte diese Verbindung zu der Kanalisation oder zu irgendeiner anderen unterirdischen Anlage. Nachdem ich mich in die schmale Öffnung gezwängt hatte, stellte ich fest, dass es sich bei diesem geheimen Durchgang um einen extrem engen, quadratischen, scheinbar aus Basalt gehauenen Schacht handelte. Die Innenwände waren mit Dreck, Moos und undefinierbaren Ablagerungen der Zeit verkrustet. Von meinem geheimnisvollen Perser war nichts mehr zu hören. Offensichtlich hatte er bereits das Ende des Schachts erreicht. Wie wohl der unheilverkündende Tunnel schräg abwärts ging, musste ich mich am Anfang der Strecke noch mühsam durcharbeiten, weil die Neigung sehr gering war. Doch nach einer Weile fiel der Gang so höllisch steil ab, dass ich zunächst verzweifelt versuchte abzubremsen, dann aber schließlich mit ungeheurer Geschwindigkeit herunterschlitterte. Dann plötzlich spürte ich keinen Boden mehr unter den Pfoten und stürzte ab. Ich polterte in einen winzigen, kübelartigen Raum, der wie das aus Stein gemeißelte Innere einer Zwiebelkuppel aussah. Finsternis beherrschte diesen Ort, aber durch eine Luke rechter Hand fiel etwas Licht hinein und gewährte eine notdürftige Orientierung. Erneut in der Falle blieb mir keine andere Möglichkeit, als mich auf eine weitere Exkursion einzulassen, obgleich meine Abenteuerlust inzwischen mehr als gedämpft war. Sicherlich würde ich in Kürze auf den Schlachter stoßen, der sich in diesem Labyrinth weiß Gott besser auskannte als ich, und er würde mich nach der Uhrzeit fragen und dann mit Haut und Haaren auffressen. Ich passierte bange pochenden Herzens die Luke und sprang in einen finsteren Korridor, der meine Vermutung hinsichtlich meines Aufenthaltsortes zu bestätigen schien. Offenkundig war ich in einem unterirdischen Grabsystem, einer sogenannten Katakombe, gelandet. Ehrlich gesagt hielt sich meine Verblüffung in Grenzen, obwohl das Einzige, was ich intellektuell mit Gustav teile, die Begeisterung für die Archäologie ist. Wie oft saß ich ganze Tage schwelgend über seinen prächtigen Bildbänden und historischen Büchern über Altertümer und ausgestorbene Reiche und Kulturen. Doch es war nun einmal kein Wunder, dass ein Land, dessen Geschichte so weit zurückreicht und welches so unterschiedliche Völker und Epochen beherbergt hatte, zuweilen mit derartigen überraschenden Funden aufwartete. Die Erforschung der Katakomben zum Beispiel, die vergessen waren und erst im 16. Jahrhundert neu entdeckt worden sind, ist ja keineswegs abgeschlossen. Man hat nicht nur christliche, sondern auch gnostische und jüdische Katakomben entdeckt. In Rom haben sie insgesamt eine Länge von 150 Kilometern. Was speziell meine Entdeckung betraf, so wagte ich die Mutmaßung, dass dort oben, wo sich gegenwärtig die Gärten erstreckten, früher einmal höchstwahrscheinlich im Mittelalter entweder eine Kirche oder ein Kloster gestanden hatte. Aus unerfindlichen Gründen hatte man später den in den Tag emporragenden Teil der Baulichkeit sauber abrasiert, den unteren Gebäudekomplex jedoch unversehrt gelassen. Der Schacht, der mich hierhin befördert hatte, musste demnach zur Versorgung der Unterwelt mit Frischluft errichtet worden sein. Der steinerne Korridor, dessen Wände mit Patina überzogenen, fast unkenntlichen frühchristlichen Miniaturen und Heiligenmalereien verziert waren, führte mich zu weiteren Gängen, so dass ich binnen kurzem den Eindruck gewann, mich in einem unüberschaubaren Labyrinth zu befinden. In die Mauern waren viele Grabnischen eingelassen, in denen sich verkrümelte Überreste von menschlichen Skeletten befanden. Einige der Grabnischen jedoch verhinderten den Blick auf ihren Inhalt durch gewichtige, mit Bibelinschriften versehene Steinplatten. Bisweilen wurde der Weg von umgekippten Gemäuerpartien oder einzelnen herabgestürzten Gesteinsbrocken versperrt, über die man hinüberklettern musste. Oft war auch die gesamte Decke heruntergekommen und ich musste, um überhaupt weiter zu gelangen, erst mal nach einer Lücke fahnden. Vermutlich waren diese Art Verwüstungen die Folge von Erdbeben oder Bombendetonationen im Zweiten Weltkrieg. Alles in allem aber glaubte ich, dass mein Fund mit seinen allzu braven Kostbarkeiten in der archäologischen Fachwelt kaum für eine Sensation gesorgt hätte. Ich lag wohl vollkommen richtig mit meiner Annahme, dass diese geheimnisvolle Anlage einstmals der Sitz eines kleinen, unbedeutenden Ordens gewesen war. Nichtsdestotrotz versagte die Katakombe nicht ihre Wirkung. Ich wandelte wie in Trance durch den steinernen Irrgarten und rechnete damit, jeden Moment von dem finsteren Perser angefallen zu werden. Dann jedoch gelangte ich unvermittelt in einen runden Raum mit einer Kreuzgewölbedecke, dessen Anblick mir beinahe den Verstand raubte. In die durchgehende, quasi das Innere einer Kuppel darstellende Wand dieses Gewölbes waren unzählige kleine Nischen eingelassen, in die man seinerzeit wahrscheinlich Kerzen oder sakrales Besteck hineingestellt hatte, die aber inzwischen auf eine perverse Weise zweckentfremdet worden waren. Denn in ihnen ruhten nun Gerippe von Artgenossen, viele noch im Vollbesitz ihrer vertrockneten, ja gegerbten Häute, die sich trotz der hiesigen Luftverhältnisse oder gerade deswegen geweigert hatten, zu Staub zu zerfallen. Die Toten in diesen Nischen saßen wie Menschen aufrecht auf ihren Hintern und starrten mich eindringlich aus ihren leeren Augenhöhlen an. Alle waren sie mit vertrockneten Blumen geschmückt, die sich in der letzten Phase ihrer Auflösung befanden. Am abartigsten und grauenerregendsten war aber der Altar. Ein mächtiger Steinblock mit einem kunstlos gemeißelten Kreuz auf der Vorderseite, der in der Mitte des Raumes stand, und auf dem, nebst Kandelabern mit vor Äonen verloschenen Kerzen, ein gigantischer Hügel aus Knochen emporragte. Das Horrorkunstwerk war mit einer Schädelkapsel drapiert und ringsum ebenfalls mit verwelkten Blumen verziert. Auch der Steinboden war mit nichtmenschlichen Skelettpuzzlestücken gepflastert, für die der Irrsinnige, der wohl für all dies verantwortlich sein musste, keine rechte Verwendung gefunden hatte. Während ich mit offenem Mund abzuschätzen versuchte, wie viel Brüder und Schwestern hier wohl ihre letzte Ruhestätte bzw. ihr schreckliches Ende gefunden hatten, nahm ich den Verwesungsgeruch wahr. Ich dachte an Kong und daran, wie rasch er mit seinem ungeschlachten Instinkt den wahren Mörder erkannt hatte. Ich dagegen hatte genial sein wollen und war mit meiner umständlichen, analysierenden, letztlich aber vollkommen uneffektiven Art an die Sache herangegangen. Ich hatte den Menschen imitieren wollen, ein kindisches Unterfangen, und mir die ausgeklügelsten Hypothesen zurechtgelegt. Die Auflösung jedoch entbehrt jeglicher Logik. Der Mörder war ein geistesgestörter Perser, der seine Opfer anfiel, sie tötete und dann hier in seine Kultstätte verschleppte. Motiv? Nun, es gehört halt zu dem Ritual oder zu dem Wahn, von dem er besessen war. Ein Rätsel blieb allerdings offen. Warum hatte er die 6 Artgenossen, die vor der Balinesin solitär sterben mussten, nicht in die Katakombe befördert? Zum Glück brauchte ich mir über diese feinen Details nicht mehr den Kopf zu zerbrechen, denn durch die wahrscheinlich bald bevorstehende Begegnung mit dem Watschler würde ich des Denkens gänzlich enthoben sein. Das Gescheiteste was man jetzt noch tun konnte, war, die schöne Aussicht zu genießen. Ich spazierte die Wand entlang und betrachtete von unten die mumiengleichen Artgenossen, die aus ihrem vertrockneten Blumenstaat argwöhnisch zurückglotzten. Es war erstaunlich, wie gut manche von ihnen konserviert waren. Wenn man nur einen flüchtigen Blick auf sie warf, konnte man sie durchaus für stark ausgemergelte, aber noch lebendige Exemplare halten, wie man sie in tierfeindlichen Ländern oft antrifft. Hin und wieder jedoch krochen aus ihren stellenweise aufgerissenen Häuten irgendwelche Insekten hervor und machten die Illusion zunichte. Am meisten beeindruckte mich ein Bruder in einer der finstersten Nischen. Ich unterbrach meinen Spaziergang extra, um ihn näher unter die Lupe zu nehmen. Obwohl ein Schatten seinen Körper bedeckte, erkannte ich, dass er sämtliche physiognomischen Merkmale eines Lebenden besaß und ihm sogar das struppige Fell erhalten geblieben war. Er hielt die Augen geschlossen und schien ruhig zu schlafen. Man hätte sich wirklich einer Täuschung hingeben und ihn atmen sehen mögen, wenn man nicht genau gewusst hätte, dass er... Plötzlich riss er die Augen auf. Und fast gleichzeitig registrierte ich, dass er kein Angehöriger der mystischen Totenarmee war, sondern mein guter alter Watschler, der sich scheinbar ein besonderes Überraschungsbonbon für meine Hinrichtung hatte einfallen lassen. Mir stockte der Atem und meine Zähne begannen vor Angst zu klappern. Es war für eine Bestie von seinem Geschick ein leichtes, mich von dort oben anzufallen und meinen Nacken nach alter Vätersitte zu bearbeiten. Komischerweise schien er zu zittern. Und seine großen, wild rollenden Augen zwinkerten nervös.
»Füge dem toten Wächter kein Leid zu«, sagte er mit einer krächzenden, kaputten Stimme.
Das Zittern, das durch seinen Körper ging, verwandelte sich allmählich in heftiges Wackeln. Ich hatte ihn oben in den Gärten richtig identifiziert. Er war in der Tat ein heruntergekommener, vor Schmutz triefender Perser mit einem vollkommen verknäuten Fell. Sein Körpergestank, der periodisch zu mir herabwehte, ließ einen beinahe in Ohnmacht fallen. Vielleicht betäubte er zunächst so seine Opfer, schoss es mir in einem Anflug von Galgenhumor durch den Kopf.
»Füge dem toten Wächter kein Leid zu«, wiederholte er.
Mir fiel auf, dass er mich beim Sprechen nicht beachtete, sondern stur geradeaus starrte.
»Gewiss, der Totenwächter hat gesündigt, den Tempel entweiht und die heilige Regel gebrochen. Das ist wohl die schlimmste Sünde, und dafür wird er bitter büßen müssen. Doch wenn der Totenwächter verschwindet, wer bringt dann die Blumen zu den Toten? Wer schmückt ihr Haus so prächtig? Und wer gedenkt ihrer? Wer betet für sie und wer nimmt sie in Empfang? Ich schwöre beim Propheten, dem allmächtigen toten Kaiser, nie und nimmer werde ich den Tempel verlassen und Jahwe ins Handwerk pfuschen wollen.«
Und so weiter. Ganz offensichtlich hatte er seine Nase zu tief in diese abgewetzten Klosterbücher gesteckt, was nicht ohne Nachwirkungen auf seine Sprachgestaltung geblieben war. Ich fragte mich, wann er seine weihevolle Rede beenden und über mich herfallen würde. »Wann wirst du mich endlich ermorden, Bruder?« unterbrach ich ihn schließlich eher aus Neugier als aus Angst.
»Ermorden? Mord? Oh, des Mordens ist kein Ende in diesem Jammertal.«
»Wie heißt du, mein Freund?« Ein Anflug von Freude huschte über sein hässliches Gesicht.
»Man nennt mich Jesaja, den guten Totenwächter«, antwortete er stolz.
Hast du das alles verbockt? Ich meine, all diese Gerippe, hast du sie getötet und dann hierher befördert?« Seine Augen hielten mit dem Rollen absch an.
»Oh nein, Fremder. Die Toten kommen zu mir. Sie werden vom Propheten gesandt.«
Langsam entkrampfte ich mich und die Furcht wich von mir. Ja, genau betrachtet sah der Kerl wirklich nicht wie ein Mörder aus, sondern eher wie ein ganz normaler Spinner. Vielleicht gebrauchte ihn jemand als einen nützlichen Idioten, wie ein Werkzeug. Ich musste unbedingt erfahren, ob Jesaja diesen geheimnisvollen jemand kannte und wie die verrückte Geschichte überhaupt angefangen hatte. »Du brauchst dich nicht vor mir zu fürchten, Jesaja. Ich heiße Francis und möchte nur einige Dinge von dir erfahren. Es wäre nett, wenn du dich dabei ein wenig konzentrieren würdest.« Erste Frage. Wo kommst du her und wie um alles in der Welt bist du an diesen fürchterlichen Ort geraten? Die letzte Bemerkung schien ihn gekränkt zu haben und er verzog sein Gesicht zu einer beleidigten Miene. Trotzdem war er auskunftswillig.
Der Totenwächter bewohnt den Tempel seit Ewigkeiten. Er ist ein Kind der Finsternis. Denn wenn er das Licht erblickt, wird er geblendet und muss das Reich der Lebenden verlassen. Doch einst war da auch das Traumland, wo der Totenwächter geboren. Von Zorn und Pein wurde es regiert und kein Lachen gab es dort. Im Traumland wirkte aber auch der Prophet, der uns schließlich das Heil brachte. Denn er sprach: Gott, der du stärker bist als alle, höre die Stimme der Verzweifelten und rette uns aus der Gewalt der Übeltäter. Befreie uns von unserer Angst. Erhebe dich, Jahwe, schaffe uns Heil, du mein Gott.
Wie bist du dem Traumland entronnen, Jesaja?
Gott erhörte das Flehen des Propheten, zerschmetterte die Backen all seiner Feinde und zerbrach die Zähne der Frevler. Und als dann der helle Tag explodierte, explodierte auch das Traumland und die Gepeinigten strömten auseinander, flohen kopflos in alle Himmelsrichtungen.
Was geschah mit dem Propheten?
Er fuhr in den Himmel.
Hast du das gesehen?
Nein, niemand hat das Mirakel erblickt. Die, die den Herrn kannten, sind im Traumland gestorben. Alles, was uns, den Kindern der Seligen, blieb, sind wirre Visionen.
Was hast du getan, nachdem der helle Tag explodierte?
Ich wanderte wie trunken über das Land und viele Schmerzen plagten meinen Leib. Tage und Nächte gingen ineinander über und schließlich verschmolzen sie miteinander. Dann, als Hunger und Durst mich erlahmen und meine Sinne schwinden ließen und ich auf dem Scheideweg zwischen Diesseits und Jenseits stand, traf ich auf Vater Joker.
Joker?
Gewiss. Der gütige, allerliebste Vater Joker. Er nannte diesen Tempel schon seit Urzeiten sein Zuhause und er trug mich hierher und beköstigte mich mit allerlei feiner Speis und Trank. In den folgenden Jahren lehrte er mich das Jagen und wie man in der Unterwelt an Frischwasser herankommt. Des Weiteren brachte er mir das Lesen bei, so dass ich die heiligen Schriften zu studieren vermochte und letztlich selber ein tapferer Gottesmann wurde. Dann jedoch kam die Zeit, wo Vater Joker voller Trauer sagte, dass er mich nun verlassen müsse, um das Wort des Propheten zu verkünden und zu verbreiten. Jeder solle das Wirken des Auferstandenen kennen und darob für immer da fromm leben, sprach er. So zog er von dannen, und ich blieb im Tempel allein zurück.
Das ist ja sehr aufschlussreich, Jesaja. Könntest du mir vielleicht auch verraten, wie der allerliebste Vater Joker diese hübsche Knochenkollektion gerechtfertigt hat?
Oh nein, nein. Als Vater Joker und ich zusammenhausten, weilten die Toten noch nicht unter uns. Der Tempel war ein Ort der Besinnung und der Anbetung Jahwes. Eines Tages aber, viele Ewigkeiten, nachdem Vater Joker gegangen war, vernahm ich ein Poltern in einem der verschlungenen Kanäle, welche die Nachtwelt mit der Tagwelt verbinden. Ich lief geschwind dorthin und traf gerade noch rechtzeitig vor dem Ausgangsloch ein, um zu sehen, wie eine tote Schwester daraus geflogen kam. Oh mein Gott, was hat das zu bedeuten? Beim rabenschwarzen Fell des Propheten, schrie ich und wusste nicht, wie mir geschah. Und dann tobte ich wie von Sinnen um die entschwundene Schwester und rief Jahwe um Hilfe und Beistand an. Sollte etwa der Höllenfürst leibhaftig mir einen Streich gespielt haben? Oder war oben gar ein grausiger Krieg ausgebrochen? Es war mir einerlei, denn ich hatte eine Heidenangst. Aber plötzlich vernahm ich die Stimme des Herrn, unseres seligen Propheten, der leise zu mir sprach.
Was? Du hörtest die Stimme, die aus dem Schacht kam?
Nein, nicht irgendeine Stimme, seine Stimme.
Und was sagte seine Stimme?
Sie sagte, dass ich auserkoren sei, den Dienst des Totenwächters anzutreten. Ich aber sprach in das Loch hinein: »Herr, du bist so allmächtig und ich bin nur ein elender Narr in Anbetracht deiner unermesslichen Weisheit. Ich weiß, deine Pläne sind unergründlich, doch bitte sage mir, woher kommt diese tote Schwester und weshalb ist sie so blutbesudelt?« Da sprach der Herr, und seine Stimme war diesmal geladen mit Zorn und Gift: »Verrichte du brav deinen Totenwächterdienst und kümmere dich nicht um himmlische Ursachen. Denn wenn dein kleiner Kopf zu viel grübelt, wird er so groß wie ein Kürbis anschwellen und dann auseinanderbrechen. Und wagst du jemals, zu der Tagwelt aufzusteigen, werde ich dich verbrennen.«
Also gehorchtest du und nahmst die Leichen, die in steter Regelmäßigkeit runtergeschmissen wurden, in Empfang?
»Ja, so war es. Ich machte es den Toten in meinem Tempel gemütlich, soweit es in meinen Kräften stand. Ich schmückte sie mit Blumen, die in den Kanälen wachsen, und betete um ihr Seelenheil. Der Herr lobte mich, dass ich so brav seinem Willen gehorchte, und segnete mich des Öfteren. Immer wieder sprach er weise mit mir und schickte auch zuweilen eine fette Ratte herunter. Doch nun ist auf einmal alles anders geworden.«
»So?« »Ich ahnte etwas.«
»Weder schickt der Herr Tote ins Totenreich, noch spricht er mit mir in letzter Zeit. Er hat mich vergessen.«
»Und aufgrund dieses Mangels warst du heute Nacht da oben. Du wolltest persönlich Ausschau nach Toten halten und, falls du welche finden würdest, in den Tempel bringen, was dir ja auch beinahe gelungen wäre.«
»Wohl wahr. Ich habe arg gesündigt, denn das heilige Verbot lautet ja, auf keinen Fall zur Tagwelt hinaufzusteigen. Doch wenn der Totenwächter keine Toten mehr willkommen heißen kann, wozu ist er dann noch Nütze? Ach, der Herr hat mich verlassen. Er hat sich abgewandt von seinem treuen Diener.«
»Ja, aber warum?« war ich in Versuchung zu fragen, unterließ es aber im letzten Moment, weil ich seine Antwort bereits zu kennen glaubte. Bestimmt würde er als Grund angeben, dass er zu wenig gebetet oder Buße getan oder seinen Auftrag unvollkommen verrichtet habe und was sein archaisches Weltbild sonst noch an Naivitäten hervorbringen konnte. Auf einen Schlag hatte sich das Grauen potenziert und seine Dimensionen, um bei der Situation angemessenen Ausdrucksweise zu bleiben, bis in die Hölle hinab erweitert. Es waren also keine 7 Opfer zu beklagen, sondern Hunderte. Demnach mussten die schrecklichen Aktivitäten des Mörders viele, viele Jahre zurückreichen. Mit größter Wahrscheinlichkeit sogar bis zur Schließung des Labors. Während Jesaja weiterhin damit beschäftigt war, seine himmlische Bestimmung mit biblischer Sprachgewalt zu beschreiben und zu rechtfertigen, vergegenwärtigte ich mir im Geiste alle wichtigen Daten, die ich bis jetzt zusammengetragen hatte. Erstens: Der alte Joker war vermutlich der einzige im Revier, der sich an den Wahnsinn von 1980 in allen Einzelheiten erinnern konnte und um seine gruseligen Folgen wusste. Stark anzunehmen, dass er selbst kein Insasse gewesen war, sondern ein Außenstehender, der jedoch einen umfassenden Einblick in die Vorfälle erhalten hatte. Da er sein Leben bis dahin in den Katakomben verbracht hatte und es sich infolgedessen bei ihm um einen Streuner handelte, war er vielleicht während eines Spaziergangs durch Hilferufe seiner Artgenossen auf das Laboratorium aufmerksam geworden, hatte den Horror darin durch eines der Fenster erblickt und von da an die gesamte traurige Entwicklung minutiös mitverfolgt. Er musste mit ansehen, dass wenige erwachsene Tiere, wahrscheinlich überhaupt keine, das Grauen überlebten und nur die Jungen, wenn auch grotesk verstümmelt, dem Tode knapp entrinnen konnten. Dunkler Punkt bei der Angelegenheit: Was passierte in den letzten Tagen des Labors, dass es zu einer Befreiung der Versuchskaninchen kam? Erhielten sie von außen, vielleicht von Joker, Hilfe? Wie dem auch sei, Joker tauchte danach wieder in seine Unterwelt hinab, kam nur gelegentlich zum Vorschein, um zum Beispiel Jesaja vor dem Hungertod zu bewahren und ihn zu seinem Zauberlehrling auszubilden und sich ansonsten seinem Eremitendasein zu widmen. Doch dann plötzlich geschah etwas höchst Merkwürdiges. Joker beschloss, eine Religion zu gründen, die Religion des Claudandos. Ein Mischmasch aus Märtyrermystik, Geißelungsriten und Auferstehungshokuspokus. Und nicht genug damit, er sagte auch noch seiner Einsiedelei ade und zog in die große weite Welt, um die Lehre mit Vehemenz zu verbreiten und sämtliche Artgenossen zum Claudandismus zu bekehren. Warum diese Wendung? Gewiss, Joker war ein durch und durch religiöses Vieh. Aber was für ein Interesse hatte er auf einmal daran, die gesamte Philidee-Welt mit der Claudandus-Lehre zu beseelen? In diesem Zusammenhang war es von eminenter Wichtigkeit, sich zu erinnern, dass Joker im Gegensatz zu Jesaja den Kontakt zu der Tagwelt niemals abbrechen ließ. Hatte er dort oben in den Gärten jemanden kennengelernt, der ihn zu diesem entscheidenden Schritt überredete? Wer war dieser jemand? Zweitens, wer war der Prophet? Jokers Überlieferungen zufolge Claudandus, ein tadelloser Heiliger, der seiner unerträglichen Pein wegen Gott anrief, erhört wurde und in den Himmel fuhr. Nach den Aufzeichnungen von Praeterius handelte es sich bei ihm in Wirklichkeit jedoch um ein bemitleidenswertes Versuchstier. Was schließlich aus ihm geworden war, wusste niemand, wiewohl nach logischen Gesichtspunkten anzunehmen war, dass er an den Folgen seiner Verletzung elend verendet sein musste. Ganz nebenbei bemerkt, was wurde eigentlich aus Professor Julius Praeterius? Ging man von Jesajas Bericht aus, war der Prophet wiederum der Mörder oder besser gesagt ein Artgenosse, der im Gewand des Propheten, aus was für Motiven auch immer, seine Brüder und Schwestern abmurkste. Wie man die Sache also auch drehte und wendete, der Einzige, der wirklich um den richtigen bzw. falschen Propheten wusste, war der allerliebste Vater Joker. Drittens. Die folgende Erkenntnis verdankte ich einem genialen Gedankenblitz. Es existierte zwischen den sechs vorangegangenen Morden und dem an Solitär doch noch eine Gemeinsamkeit, wenn man dabei Felicitas ausklammerte, weil sie ja nur eine Zeugin gewesen war, die der Mörder unbedingt zum Schweigen bringen musste. Sowohl die männlichen Opfer als auch die Balinesin waren zum Zeitpunkt ihrer Ermordung jeweils auf ihre Weise mit ein und demselben Vorgang beschäftigt, nämlich mit dem Produzieren von Nachkommen. Ob dies auch auf die Gerippegesellschaft rings um mich zugetroffen hatte, konnte ich selbstverständlich nicht mehr überprüfen, ich ging jedoch vorerst davon aus. Ein mögliches Mordmotiv war demnach, dass der Mörder Nachkommen verabscheute und deshalb jene Artgenossen killte, die Nachkommen zeugten oder mit Nachkommen schwanger waren. Wahrscheinlich tötete er auch, und diese Vorstellung machte mich schaudern, Säuglinge. Doch welche Nachkommenschaft war unerwünscht? Welche Rasse genau sollte mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden? Europäisch Kurzhaar? Russisch Blau? Balinesen? Oder hegte der schwarze Mann ganz allgemein gegen Philidee eine, mörderische Abneigung? Viertens. Mr. X wusste seine Schandtaten jahrelang exzellent zu verbergen, indem er die Leichen durch die Luftschächte in die Katakombe beförderte. Er hatte sogar einen Dummen gefunden, der sie in ein sicheres Versteck schleppte und so vor allzu neugierigen Augen schützte. A. Wie war er auf diese saubere Lösung der Leichenbeseitigung gekommen? Durch Joker? Vielleicht. B. Warum brach er von heute auf morgen mit dieser liebgewordenen und äußerst sinnvollen Gewohnheit? Hielt er sich neuerdings für so unverwundbar, dass er jede Vorsicht außer Acht ließ? Vielleicht. Fünftens. Welches Ziel verfolgte die Claudandus-Sekte bzw. der Claudandus-Glaube? Gewiss, diese Frage klang auf den ersten Blick etwas albern. Doch schien es mir so, als diene die Religion einem bestimmten Zweck, als sei sie gewissermaßen eine auf Abhärtung ausgerichtete Vorbereitung. Eine Vorbereitung auf etwas ganz Besonderes, auf etwas, was jenseits aller Vorstellungskraft lag. Nachdem ich Jesaja noch eine Weile ausgefragt hatte, wurde ich von einer bleiernen Müdigkeit überfallen, Für heute Nacht war Sense mit dem Detektivspielen, deshalb bat ich den Totenwächter, mich so schnell wie möglich aus diesem stinkenden Labyrinth hinauszuschaffen, was er auch pflichtschuldigst tat. Er lotste mich allerdings zu einem anderen Ausgang, so dass ich ganz in der Nähe unseres Gartens wieder auftauchte. Es handelte sich hierbei um eine grob aus Stein gehauene, sich nicht mehr in Betrieb befindliche Wasserleitung, die kurioserweise im hohlen Stamm eines uralten Baumes endete. Jesaja erzählte mir, es existierten noch viele solcher Geheimgänge, deren Standorte jedoch allein er kenne. »Einige Fragen zum Schluss«, bedrängte ich ihn, »bevor ich den Baum durch ein großes Astloch verließ.« »Jesaja, ist dir an den Toten, die du in all den Jahren empfangen hast, etwas Besonderes aufgefallen? Ich meine, befanden sich zum Beispiel auch Rollige unter ihnen?« Er war plötzlich ganz aufgewühlt und seine Augen fingen wieder unkontrolliert zu rollen an.
»So war es, Bruder. Aber auch sonderbar entstelltes Volk kam hinab in den Tempel und ich sündigte, indem ich mich manchmal fragte, ob Yahweh sie wohl vergessen hatte.«
»Und Trächtige? Waren einige der Seligen zum Zeitpunkt ihres Todes auch trächtig gewesen?« Nun stiegen ihm die Tränen in seine rollenden Augen. Ich hätte ihn umarmen und trösten mögen.
»Viele«,
wimmerte er leise.
»Ach, viele, Bruder.«
Ich verabschiedete mich herzlich von ihm und zog meines Weges. Als ich endlich wieder durch das Klofenster in die Wohnung stieg, dämmerte draußen bereits der Morgen. Ich war so hungrig, dass ich ein ausgewachsenes Pferd hätte verspeisen können. Da Gustav jedoch, wie er immer wieder gern tönt, wenigstens am Sonntag richtig ausschlafen möchte, wagte ich nicht, ihn auf mein Bedürfnis aufmerksam zu machen. So huschte ich ins Schlafzimmer und ließ mich auf der flauschigen Wolldecke nieder, welche den beängstigend schnarchenden Fettkloß umhüllte. Das Gewitter war inzwischen vorüber und ich sang rasch in einen tiefen, bleiernen Schlaf. Als ich aufwachte, fiel gleißender Sonnenschein ins Zimmer und verursachte glitzernde Reflexionen auf den Werkzeugen, die überall verstreut herumlagen. Doch es war das Licht einer kalten Sonne. Ich wusste, das Gewitter in der letzten Nacht war die Abschlussarbeit des Herbstes gewesen. Schon bald, wahrscheinlich noch im Verlauf des Tages, würde es zu schneien anfangen. Man konnte den Schnee förmlich riechen. Der Winter hielt unmerklich Einzug. Gustav schlief immer noch und über sein Gesicht huschte gelegentlich ein einfältiges Lächeln. Vermutlich träumte er von Schokoladenpudding oder von der Jahresrückerstattung seiner privaten Krankenversicherung. Die Sonne, die Verschnaufpause nach all den Strapazen und die heimelige Sonntagsstimmung übten eine positive Wirkung auf mein Befinden aus. Es sollte aber noch besser kommen. Jene Stimme, die mich plötzlich von draußen rief, hätten die ehrwürdigen Autoren von Tausend und einer Nacht wahrscheinlich mit dem Adjektiv lieblich apostrophiert. Auf eine unerklärliche Weise unterschied sie sich jedoch von den vielen Weiberstimmen, die ich bisher vernommen hatte. Etwas Geheimnisvolles, Dunkles, etwas Fremdartiges verbarg sich darin und natürlich auch etwas, dem man schwerlich widerstehen konnte. Sie sang ihr Lied so melodiös und so leidenschaftlich, dass mir vor Lust beinahe die Sinne schwanden. Langsam erhob ich mich, machte einen straffen Buckel und flehmte dann inbrünstig. Ihr Geruch voll verschlüsselter Liebesbotschaften brachte meine Säfte zum Kochen und schenkte mir mein verloren geglaubtes Körpergefühl zurück. Ich spürte, wie mein ganzes Ich wie Wachs im Glutofen dahinschmolz und wie mein Denken nur noch von einem Wunsch beseelt wurde, nämlich mich mit diesem Geruch zu vereinen. Der intensive Drang, ihr mit meinem Geruch zu antworten, wurde schließlich unbezähmbar. Ich sprang vom Bauch des Schnarchers herab, rannte in die Toilette und sprang auf die Fensterbank. Es war die Begegnung mit einer Königin. Es war der Anblick von Kleopatra. Sie rollte, wand und rieb sich mit göttlicher Geschmeidigkeit auf dem Terrassenboden und sang dabei ohne Unterlass ihre lockende, unwiderstehliche Melodie. Zunächst dachte ich,
dass ich nie zuvor ein Exemplar ihrer Rasse gesehen hatte. Doch dann fiel mir der Artgenosse ein, der kurz an einem Fenster erschienen war, als Blaubart mich zu die Purples Leiche geführt hatte. Auch ihn hatte ich damals keiner mir bekannten Rasse zuordnen können und darüber nicht schlecht gestaunt. Ohne Zweifel stammte die Holde, die sich nun auf meinem Territorium so verführerisch feilbot, ebenfalls von dieser unbekannten Familie ab. Ihr sandfarbenes Fell, das auf der Bauchseite ins helle Beige überging, reflektierte das Sonnenlicht so sehr, dass man meinen konnte, sie trüge ein Gewand aus Gold. Aber am bezauberndsten waren ihre Augen. Riesengroße, strahlend gelbe, hypnotisierende Juwelen, wie sie nur einer Herrscherin angemessen sein konnten. Sie stachen besonders hervor, weil ihr Kopf klein und ihre Figur ein wenig gedrungen war. Sie peitschte den buschigen Schwanz beständig zur Seite und entblößte so ihr Geheimnis, als reiche ihr Liebesflehen nicht aus, um mich verrückt zu machen. Doch ich stand bereits in lodernden Flammen, war schon längst ihr willenloser Sklave geworden. Ehe ich mich versah, entrang sich ein heiserer Schrei meiner Kehle und vereinigte sich mit ihrem betörenden Gesang. Um meine Gegenwart noch deutlicher herauszustreichen, ließ ich mich auf den Balkon fallen und beschenkte die Welt mit einer beträchtlichen Dosis meines umweltfreundlichen Allzweckstrahls. Alle Gerüche vermischten sich nun in der Luft, verwandelten sich in die magische Atmosphäre, die uns betäubte und berauschte. Sie räkelte sich noch wilder und schien es gar nicht mehr abwarten zu können. Dennoch war Vorsicht geboten. Wiewohl ihr Verhalten keinen Zweifel über ihre Sehnsucht ließ, war es ein Trugschluss, automatisch anzunehmen, dass sie ausgerechnet mich für die gute Sache auserkoren hatte. Im Gegenteil, wahrscheinlich war dieser Platz von ihr als Zulaufstelle für alle Verehrer der Umgebung ausgewählt worden. Ich musste mich also beeilen, denn was diesen Bereich des Lebens anging, besaßen meine Geschlechtsgenossen die Sensibilität von militärischen Frühwarnanlagen. Selbstverständlich war ich von vornherein im Vorteil, weil Konkurrenten von benachbarten Territorien Hemmungen haben würden, auf mein Gebiet vorzudringen. Aber einer so süßen und fordernden Verlockung zu widerstehen, ginge doch über ihre Kräfte und sie würden letztlich alles riskieren. Um schnell einen Erfolg zu verbuchen, machte ich von einem altbewährten Kunstgriff Gebrauch. Als sie einmal kurz wegsah, hechtete ich vom Balkon auf die Terrasse und blieb dort wie versteinert stehen. Sie merkte, dass ich ihr wie durch einen Zaubertrick ein wenig näher gekommen war und fauchte. Dann jedoch rollte sie sich wieder lüstern und schaute dabei in eine andere Richtung. Ich packte die Gelegenheit beim Schopfe und näherte mich ihr abermals ein Stück. Sobald sie den Kopf zu mir wandte, erstarrte ich erneut zu einer Salzsäule und guckte blöd in der Gegend herum. Ich wusste, sie würde nur angreifen, wenn sie meine Annäherung direkt bemerkte. Ein regungsloser Körper veranlasste sie nicht unmittelbar zum Angriff. Die Liebe ist bei uns eine sehr komplizierte Angelegenheit, aber wenn ich ehrlich bin, möchte ich sie gar nicht anders haben. So ging es im Stop-and-Go-Tempo eine ganze Weile weiter, bis ich schließlich hinter ihr stand und ein demutsvolles, leises Zirpen von mir gab. Sie zischte und gebärdete sich weiterhin aggressiv, aber es war ihr allzu deutlich anzumerken, dass sie in Wirklichkeit beschnüffelt werden wollte. Gleichwohl knurrte sie und attackierte mich dabei mit ausgestreckten Krallen. Ich ließ sie ruhig gewähren, bis ihr die Puste ausgegangen war und sie endlich die erlösenden Signale aussandte. Ich sah mich rasch um. Keine Konkurrenten, weit und breit. Unvermittelt räkelte sie sich vor meinen Augen herausfordernd, tänzelte nervös auf ihren Vorderpfoten und schrie. Ich umrundete sie einmal, beschnupperte ihren Leib, flämte genüsslich und bestieg sie. Sofort legte sie den Schwanz auf die Seite und präsentierte mir ihre Kostbarkeit. Blitzschnell nahm ich ihr Genick fest zwischen die Zähne, so dass sie sich nicht mehr rühren konnte und in die Tragestarre fiel. Sie machte den Oberkörper ganz flach und hob das Hinterteil in die Höhe. Dies war das endgültige Zeichen. Ich umklammerte meine Königin und vollzog den Akt.